Mal eine ganz ehrliche Frage. Wie viel, glaubst du, ist dein Selbstwert davon abhängig, was du tust, was du arbeitest, was du schaffst, was du vielleicht auch für Erfolge gefeiert hast, deine Familie, die du gegründet hast? Vor nicht allzu langer Zeit hat sich Wolfgang Krupp, ein sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, versucht, das Leben zu nehmen im hohen Alter, nachdem er sein Lebenswerk sozusagen mit Trigema, das ist seine Firma, die er aufgebaut hat, groß gemacht hat, an seine nächste Generation weitergegeben hat. Und es wurde abgestempelt unter Altersdepression. Und für uns hat sich eine ganz andere Frage dann daraus ergeben. Hat das vielleicht damit was zu tun, dass wir uns ganz oft mit dem identifizieren, was wir tun und nicht mit dem, was wir eigentlich sind? Fehlt uns dann vielleicht plötzlich der Sinn im Leben? Und genau darüber haben wir heute ganz, ganz tief gesprochen, ehrlich. Und als Grundlage war eben auch der Suizidversuch von Wolfgang Krupp. Und da haben wir einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgeguckt. In dem Sinne, ganz viel Freude mit dieser neuen Soul Talk-Folge mit Steffen Kirchner. Altersdepression. Was, wenn das wegfällt, was wir unser ganzes Leben lang getan haben und wir darauf zurückgeworfen werden, wer und was wir denn eigentlich sind. Let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk.
So, einen schönen guten Morgen.
Das sagen die Richtigen um 20 vor 11.
Du wüsstest, wie lange ich gestern gearbeitet habe.
Ja.
Egal, apropos lang gearbeitet und viel gearbeitet. Ich wollte heute mit dir über ein Thema sprechen, was auch mit jemandem zu tun hat, der sehr lange in seinem Leben gearbeitet hat, bis noch vor kurzem. Und das ist ein Vorfall gewesen, der mich echt beschäftigt hat, so in den letzten Tagen und Wochen. Nicht wegen der Arbeit, sondern wegen etwas, was man diesem Menschen jetzt sozusagen diagnostiziert hat. Also ich gebe mal ganz kurz diese Story. Ist dir das bekannt gewesen? Also ich rede über Wolfgang Krupp. Kennst du den? Ist der präsent?
Der ist mir sehr präsent, ja. Den habe ich schon in vielen Talkshows mal gesehen, auch bei, wo war denn der überall? Nein, sehr
überall.
Auf jeden Fall war der, ja, der war eigentlich schon überall. Und immer wenn ich den gesehen habe, hatte der eine richtig krasse Art, sich zu artikulieren, und war immer sowohl sehr, 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 sehr fokussiert, auch sehr direkt und in seiner Argumentation unbestechlich, ehrlich gesagt. Das war schon krass. Also ich hatte den schon immer als krasse Energie wahrgenommen, den Typen. Ja. Und ich glaube, der ist ja auch, oder? Der ist, glaube ich, auch einer der reichsten Deutschen, glaube ich, oder sowas.
Ja, genau. Also ich habe mich im Vorfeld tatsächlich mal kurz damit beschäftigt. Also ich glaube, er ist nicht einer der reichsten Deutschen, aber er ist sehr reich, definitiv. Das stimmt. Also interessant ist, Wolfgang Krupp, für alle von euch, die das jetzt hören, die ihn nicht kennen, ist der Chef oder war der Chef von Trigema. Trigema ist ein sehr großer Textilhersteller, einer der wenigen, die sozusagen eigentlich die ganzen Jahrzehnte überlebt haben. Das ist ja schon eine sehr umkämpfte Branche, und viele Textilhersteller sind ja eigentlich draufgegangen mit dem Niedergang von vielen großen Versandhäusern, ne, wie Quelle zum Beispiel und so weiter. Karstadt, ne? Die sind ja alle in weiten Teilen, sage ich mal, massiv in Turbulenzen gekommen, und da hat es viele Textilhersteller gegeben, die da auch draufgegangen sind. So, und Trigema war ein Unternehmen, ich glaube, das hat sein Vater damals gegründet. Also es ist Anfang 20. Jahrhundert, irgendwie 1919 oder irgend sowas gegründet worden. Und er hat es dann einige Jahre oder Jahrzehnte später übernommen. Ich habe mir das sogar irgendwo aufgeschrieben. Genau, 1972 ist Wolfgang Krupp dann alleiniger Geschäftsführer geworden von Trigema. Und damals stand Trigema als Firma so da, dass die einen Jahresumsatz von 8,7 Millionen Euro hatten und Verbindlichkeiten 5 Millionen Euro. Also das heißt schon ein Unternehmen, das auch was zu tun hat, sage ich mal, schon schwer zu tun. So, dann hat er diesen Laden übernommen. Der ist so, wie du den beschrieben hast, ne, ein sehr direkter Typ, ein Kaufmann alter Schule, ganz klassisches, altes, traditionelles Familienbild, ne, Hat sich ja auch schon immer marketingtechnisch ganz gut inszeniert, sozusagen auch. Und hat diesen Laden richtig auf Vordermann gebracht. Also so ein richtig guter Kaufmann, der es auch mit den Leuten schon auch kann. 1975, also sozusagen ein paar Jahre später, steht der Laden schuldenfrei da, hat mittlerweile nicht mehr 8,7, sondern mittlerweile 28 Millionen Euro Umsatz. Also die Erfolgsgeschichte beginnt und aktueller Stand ist, dass die roundabout, ich glaube 1200 Mitarbeiter haben die mittlerweile, machen mittlerweile, haben wir auch aufgeschrieben, hier 130 Millionen Euro Umsatz. Und sein Privatvermögen wird auf roundabout 100 Millionen Euro Minimum geschätzt. Also kein Milliardär, aber ich sag mal finanziell durchs Gröbste durch. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber er ist, glaube ich, so roundabout um die 80, würde ich mal sagen.
Genau, 83.
83, okay. Genau, so und jetzt ist Folgendes passiert und das ist der Grund, warum ich da mal mit dir drüber reden wollte. Jetzt hat Wolfgang Krupp etwas gemacht, was ganz generell schon selten gelingt und schon gleich gar nicht auf dem Niveau dieser Firmengröße gelingt. Er hat tatsächlich sein Unternehmen zu Lebzeiten erfolgreich übergeben. Erstens an seinen Sohn, zweitens an seine Tochter und drittens an seine Ehefrau. Also wirklich so, wie es im Buche steht. Super Übergabe, zumindest nach außen, sehr, sehr friedlich. Ich denke, das war es wahrscheinlich auch. Sehr professionell, ein Abgang durch die Vordertür, Mitarbeiterveranstaltung. Die Leute haben ihn gefeiert, seine Mitarbeiter lieben ihn, schätzen ihn. Der ist allgemein sehr beliebt, eben für die klare Kante. Er polarisiert auch, aber trotzdem mag man ihn, weil er einfach so ein direkter Typ ist. Das heißt, ihm fliegen die Herzen zu. Also ich halte fest, ein wirtschaftlich freier, allseits sehr beliebter und geschätzter Mann, der auch immer noch im Unternehmen gearbeitet hat ein Stück weit, aber nach und nach seine Aufgaben abgegeben hat. Und zum 01.01.2024 hat er das Unternehmen endgültig komplett auch juristisch an seine Familie übergeben sozusagen. Das heißt, er ist rein von der Position heraus. Jetzt ist er immer noch so ein bisschen so eine Art kleine Werbeikone, wie so ein Werbemaskottchen von dem Unternehmen. Ist er immer wieder noch dort? Und vor wenigen Wochen gab es dann auch einen Tag der offenen Tür bei Trigema. Es gibt hunderte von Leuten, die auf dem Firmengelände sind und natürlich vor allem ein Foto mit Wolfgang Krupp, dem Seniorchef wollen. Und der macht braun gebrannt und bestens angezogen, wie er immer ist, wunderbare Fotos und freut sich des Lebens und die Leute lieben ihn. Und zwei Tage später gibt es eine Riesenberichterstattung. Es sind Schüsse gehört worden auf der Anlage von Trigema und gleichzeitig die Meldung auch, Wolfgang Krupp ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Riesending mit, ich glaube sogar Helikopter oder Notarzt, also war ziemlicher Trubel. Und dann war ganz lange nicht klar, ja, was ist da eigentlich los? Ja, gab es da einen Angriff? Haben die Schüsse überhaupt irgendwas mit Wolfgang Krupps Krankenhauseinlieferung zu tun? Wie geht's ihm überhaupt? So ein Riesending. Und das ging ziemlich durch die Medien und mittlerweile ist klar, was passiert ist. Es gab keinen Angriff, sondern Wolfgang Krupp hat versucht, sich selbst zu töten. Also es war ein Suizidversuch. Das ist ein Jäger, ja, und wahrscheinlich hat er sich, denke ich mal, versucht zu erschießen. Ja, also das liegt auf der Hand. Es gibt da immer noch keine klaren Informationen, weiß ich nicht. Es geht auch nicht darum, sondern worum es mir geht, ist, was jetzt sozusagen die Erklärung ist. Also der Mann ist bei Bewusstsein. Ich hoffe, er wird wieder gesund. Und er hat eben jetzt aus dem Krankenhaus sozusagen einen Brief verfasst, in dem er sich auch bei den Menschen entschuldigt hat dafür, das erklärt hat, dass er eben sich das Leben nehmen wollte. Und man hat ihm, und das steht so in dem Brief drin, man hat ihm erklärt, er habe eine Altersdepression. So, über das Thema möchte ich ganz gern mal reden, weil ich habe dieses Wort gehört, Altersdepression, und habe innerlich wirklich die Augen verdreht, weil ich mir denke, was ist denn das wieder für ein Shit? Also Altersdepression ist ja wieder so ein Etikett, weiß nicht, was du drüber denkst, wo ich mir denke, okay, jetzt findet man wieder ein Etikett für einen Prozess, der bei Menschen stattfindet, der zwar im Alter kommen kann und auch manchmal im Alter kommt, der aber mit dem Alter überhaupt nichts zu tun hat, ne? Also bloß um das mal festzuhalten, die Steigerung von Depressionen ganz generell ist im Alter von bis zu 60 Jahren deutlich höher als ab 60 Jahren. Es gibt verschiedenste Studien von der Barmer, von der DAK und so weiter und so fort, die ganz klar zeigen, dass es eben in diesen Bevölkerungsschichten gerade die Menschen über 60 sind, die oftmals die höchste Zufriedenheit haben. Natürlich gibt es auch Menschen im Alter, die Depressionen haben. Definitiv. Aber das, was der hat, ist keine Altersdepression, sondern aus meiner Sicht definitiv ein Riesenproblem mit der Frage, wer bin ich eigentlich ohne mein Unternehmen?
Und was jetzt? So nach dem
Motto. Exakt. Also das Thema Anhaftung, Identifikation. Und er hat das auch so beschrieben. Es gab auch ein, wie ich finde, bemerkenswertes Interview wenige Tage oder Wochen vor diesem Vorfall, wo er auch eigentlich geweint hat im Interview, was für so einen harten Knochen wie den ja nicht üblich ist, weil er da so ein bisschen auch drüber gesprochen hat, ja, was macht das Leben lebenswert, wurde er gefragt, ne? Und da war er dann schon zu Tränen gerührt und er hat dann eben auch gesagt, ne, dass man das Gefühl hat, gebraucht zu werden. So, und wahrscheinlich hat er nicht mehr das Gefühl, gebraucht zu werden, wenn er jetzt ja das, ne, das Unternehmen in andere Hände gegeben hat. Ja, also die Frage, wer bin ich eigentlich ohne Punkt, Punkt, Punkt? Und die Frage wollte ich mal so ein bisschen diskutieren. Also Wolfgang Krupp ist jetzt nur so ein Auslöser. Was so deine Erfahrung oder deine Haltung dazu ist, wozu das eigentlich führt, unabhängig mehr vom Alter, wenn Menschen was nicht loslassen können. Sei es, wer bin ich ohne dich sozusagen als Partner oder Partnerin. Oft merkt man, dass wenn Menschen sich dann trennen oder wenn einer der Partner stirbt, dass dann der andere schnell mitstirbt, weil er sozusagen sich so identifiziert dann damit. Und wer bin ich ohne mein Haus? Da war mein Opa war da zum Beispiel ganz, ganz stark, sehr materialistisch war. Wer bin ich ohne mein Auto? Wer bin ich ohne meinen Job? Wer bin ich ohne meine Firma? Wer bin ich ohne meine Position? Wer bin ich ohne Punkt, Punkt, Punkt? Ne? Ich glaube, das ist das Thema und nicht Altersdepression.
Ja, super spannend. Danke für die geile Einleitung. Sehr, 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 sehr inspirierend und spannend, da das Ganze nochmal so zusammengefasst zu bekommen. Dazu habe ich auch noch eine kurze Anekdote. Und zwar, die Alina war vor nicht allzu langer Zeit bei ihrem Onkel auf dem Geburtstag. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber es passt jetzt thematisch ganz gut rein. Und zwar hat sie dann einer gefragt, und was machst du so? Und dann hat sie halt angefangen zu sagen, naja, also ich spiele halt auch saugern Tennis und außerdem, ich liebe Nudeln. Und dann hat sie halt mit Absicht eben so angefangen, irgendwelche Sachen zu erzählen, die man nicht erwartet auf die Frage, was machst du so? Ja, weil das war der auch natürlich irritiert. Dann so, ja, ja, okay, das ist ja gut, aber ich meine, was arbeitest du? Also das heißt quasi, das war dann klar, wenn jemand fragt, was machst du so? Und jemand sagt, ja, also ich liebe Katzen und bin viel draußen und so. Dann, so. Dann ist man erstmal irritiert, weil das einfach, glaube ich, sehr gesellschaftlich mit diesem, was machst du so, sehr stark auch von außen fast schon reingepresst wird zu einer Wurst sozusagen. Ne? Das heißt, du bist das, was du arbeitest eigentlich im Prinzip. Ne? Und deswegen, ich glaube, dass das bei uns auch ganz stark integriert ist. Auch der wundervolle Dieter Lange hat das ja auch so ganz toll beschrieben. Ne? Im Prinzip die toxischste Frage, die du einem Kind stellen kannst, ist, was willst du mal werden? Weil das ist ja ganz klar immer schon dieses, du musst erst ganz viel tun, um eine Identifikation überhaupt zu verdienen. Du bist jetzt das und das, anstatt dass ich einfach nur sein darf, ohne irgendwas machen zu müssen. Und ich glaube, wenn wir in so eine Gesellschaft eben reinwachsen und ich meine, auch sein Vater von dem Wolfgang Krupp, der war ja auch schon Unternehmer und hat eben das Ganze so aufgebaut. Und ich glaube, wenn du so eine DNA, so eine Unternehmer-DNA in dir hast und bist plötzlich nur noch Privatier, ich glaube, da hat man dann quasi einfach keine Existenzberechtigung plötzlich mehr, weil man sich denkt, krass, mein ganzes Leben lang war ich das und das und jetzt bin ich niemand mehr anscheinend in irgendeiner Form. Ne? Ich glaube, das ist kein seltener Fall, dass Menschen sich so sehr damit identifizieren, was sie machen, auch beruflich, anstatt mit dem, was sie sind.
Richtig. Ja, genau. Deswegen fand ich das so echt so bewegend, weil ich meine, erstens mal natürlich das Schicksal von diesem Mann, der wirklich ja auch was Großes auch aufgebaut hat und auch für viele
Klar.
Menschen eine echte Wertschöpfung betrieben hat.
Klar.
Also es hat mich einfach persönlich auch ein bisschen bewegt, aber mir ging es eigentlich vor allem wirklich um dieses Thema, dass man wieder ein Etikett findet mit dieser Altersdepression, so nach dem Motto, ach so, ja, okay, ja, das ist ja so eine Krankheit, ne? Und ja, das kriegt man halt auch mal schnell, wenn man älter wird, so ein bisschen so wie Oberschenkelhalsbruch sozusagen. Wenn man nicht aufpasst, dann hat man halt einen Oberschenkelhalsbruch. Und das ist halt einfach nicht wahr, weil es ist halt einfach das, was du sagst, ne? Dass wir uns, wenn wir lange aktiv sind, uns stark identifizieren mit dem, was wir tun oder mit dem, was wir daraus erschafft haben. Erschaffen haben. Also es ist ein Übergang im Leben, oftmals, der im Alter auch stattfinden kann. Und ja, da stellt sich definitiv die Sinnfrage. Und es stellt sich nicht nur die Sinnfrage, sondern es stellt sich auch die Identifikationsfrage. Und wenn ich dann sozusagen so ein Lebenswerk oder eben einen Lebensabschnitt, man muss ja nicht gleich ein Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern aufbauen, wenn sich ein Lebensabschnitt von mir, wenn der endet, und ich dazu nah dran bin und eben den nicht loslassen kann und dem praktisch so ein bisschen emotional nachtrauere und somit auch nichts Neues finde. Das Problem ist ja nicht, dass der vorbei ist. Das Problem ist, dass wenn ich den gedanklich nicht loslassen kann oder emotional seelisch, dass ich auch keinen neuen Anfang finde sozusagen, ne? Und er war ja immer noch total beliebt. Er war immer noch jeden Tag auch in der Firma, hat er auch immer wieder erzählt. Er hat das Geld, also er hat so von den äußeren Rahmenbedingungen, materiell wie auch vom emotionalen menschlichen Zuspruch, der ist jetzt nicht vereinsamt irgendwo, ne, und sitzt zu Hause und weiß nicht, was er tun soll. Der war immer noch voll im Leben. Aber er hat praktisch für sich keine neue Aufgabe gefunden und hat diese Selbstidentitätskrise praktisch noch nicht überwunden gehabt. Und das wird dann etikettiert mit einer Altersdepression. Aber das ist eine Sache, die kann dann mit 37 auch passieren. Ne? Weil diese Depression
Absolut.
kommt ja daraus, Depression, ne? Depression, es drückt dich zusammen. Expression, Ausdehnung, Depression, zusammendrücken. Und den drückt es praktisch zusammen. Das heißt, er hat das Gefühl, er wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und er hat nichts, wo er sozusagen dann mal in seine Energie, in seine Kraft wiederkommen kann. Und ich glaube, das ist für jeden Menschen, und das wäre übrigens auch ein Verdacht von mir, warum diese Depressionszahlen auch unter anderem so hoch gehen. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, aber ne? Ich habe vorhin jetzt gerade nochmal nebenbei geschaut. Die 12-Monats-Prävalenz, also Prävalenz ist, wie viel Prozent der Bevölkerung sind betroffen sozusagen. Für Depressionen bei Erwachsenen zwischen 18 und 79 liegt laut RKI bei 8,1%. Also 8,1% aller Leute zwischen 18 und 79 Jahren sind betroffen von einer Depression. Zwischen 70 und 79 nur 6%. Also das heißt, die Älteren, Stichwort Altersdepression, sind eher weniger betroffen, und zwar deutlich weniger betroffen, als sozusagen der große Teil der erwachsenen Gesamtbevölkerung. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass Menschen eben sozusagen diesen Sinn, diese Aufgabe, nicht finden, nichts, im was sie sich ausdehnen können, sozusagen, ne? Und dann drückt alles auf einen ein, und dann ist man von den ganzen Eindrücken auch tatsächlich sehr beeindruckt und dann erdrückt einen das wahrscheinlich auch, ne? Und ich glaube, das ist das, was heutzutage viele Leute haben. Die Leute sind erdrückt vom Leben.
Also ich kenne das auch von mir. Ich glaube, es ist auch ganz viel in Sachen, erlaube ich es mir überhaupt, jetzt was anderes zu tun, nicht mehr jeden Tag für meine Mitarbeiter da zu sein. Erlaube ich mir das überhaupt? Und ich glaube, das ist in so einem prägenden Lebensverlauf, glaube ich, ganz, ganz schwer auch, sich andere Dinge plötzlich zu erlauben, wie jetzt einfach mal rumzuliegen oder so, ne? Weil ich glaube, dass seine DNA so anders ist. Und ich habe das Gefühl, dass es dann einfach auch zu einer unglaublichen Leere kommt, die man gar nicht mehr, die von äußeren Dingen quasi gar nicht mehr gefüllt werden kann. Und dann eben der Lebensmut oder vielmehr die Lebensfreude eher zu so einer, ja, vielleicht sogar schon, dass man da lebensmüde wird, weil man quasi die Energie oder weil man quasi die Müdigkeit spürt, weil vielleicht einem das so viel Energie gegeben hat, was man jeden Tag gemacht hat, dass man plötzlich gar kein Kraftwerk mehr hat, weil man es nie gelernt hat, dass einem was anderen vielleicht auch Energie gibt. Und plötzlich wird man sehr schnell müde, also lebensmüde. Könnte ich mir so vorstellen, dass man das gar nicht für sich etablieren konnte, dass einem was anderen auch noch was anderes als dieses am Unternehmen, im Unternehmen zu arbeiten,
ja, man hat,
dann auch noch Energie geben.
Man hat praktisch ein eintöniges Leben geführt in dem Sinne, dass es halt praktisch in dieser einen Art und Weise dann auch was gab, wo man wirken konnte, aber man hatte praktisch kein Second Life. Also der Sinn vom, oder ich sage jetzt mal, die Angst vom Ungewissen ist ja bei vielen Menschen eigentlich so eine der größten Ängste. Ne? Die Frage, was mache ich nach dieser Phase, wenn ich da noch keine Antwort drauf habe, dann behalte ich vielleicht sogar auch mal lieber das, obwohl es mir vielleicht schon nicht mehr gut tut, aber wenigstens muss ich nicht ins schwarze Nichts springen sozusagen.
Ja, ne? Ja, genau. Ich glaube, dass Altersdepression, also ich glaube schon, dass es das gibt. Tatsächlich, ich habe so ein bisschen quer gelesen mal, hatte ich jetzt so rausgelesen, dass eben dann die Altersdepression andere Ursachen hat. Nämlich zum Beispiel diese im Alter kommenden körperlichen Einschränkungen, Beschwerden, dass einen das dann auch mürbe macht, ja, sozusagen, was man jetzt vielleicht mit 30 noch nicht hat. Na, dass man sagt so, ey, boah, ich komme so schräg daher, ich kann nicht mal aufstehen, alles tut irgendwie weh. Was übrigens, ne, wichtiger Disclaimer, nicht normal sein muss im Alter, dass einem plötzlich alles wehtut, sondern das ist quasi eine Konsequenz aus vielen Jahrzehnten zuvor, wie man mit sich und seinem Körper umgegangen ist. Ist jetzt mal so ganz,
ja, definitiv.
Ist jetzt mal eine ganz vage Behauptung, die ich vielleicht so naiv jetzt einfach mal in den Raum werfe. Ich merke es nur bei Alina, die ja auch sehr viel auch in dieser weiblichen Zyklus-Thematik mit drin ist. Und ich glaube, dass das auch dann ein Zyklus des Lebens ist sozusagen, was Ursache und Wirkung perfekt widerspiegelt. Und Alina sagt, wenn Frauen PMS haben und richtig krasse Schmerzen haben, dann ist das immer nur quasi die Spielstandsanzeige von dem, was ich 3 Wochen zuvor gemacht habe, bevor ich wieder meine Menstruation habe. So hat Alina mir das mal erklärt. Dass man da sehr gut, das merkt sie auch an sich selbst, ne? Also wenn sie quasi mal irgendwie ihr Leben mal so ein bisschen schludert in Form von Selbstfürsorge, in Form von Ernährung, dann kriegt sie die Rechnung immer auch schön quasi zum Zyklusende. Und so ist es dann, glaube ich, vielleicht auch, wenn wir älter werden, dann kriegen wir die Rechnung irgendwann zu dem, wie wir, oder für das, was wir vorher so gemacht haben. Und das habe ich jetzt eben nicht das Gefühl, dass das bei dem Wolfgang Krupp, dass das quasi dann der ausschlaggebende Punkt ist, dass es dem körperlich so schlecht geht. Ich hatte schon das Gefühl, ja, dass der immer noch sehr, sehr fit ist, oder?
Ja, genau. Also so wirkt es. Ich meine, klar hat der Einschränkungen, geht ein bisschen steif daher und so, aber gut. Ja, ich habe das auch natürlich gelesen, weil ich auch gleich mal ein bisschen geschaut habe, was soll das überhaupt heißen, Altersdepression. Und genau, habe das auch gelesen, was du gesagt hast, dass das dann oft sozusagen, also Depressionen können ja ausgelöst werden, eben durch chronische Schmerzen und so weiter. Ich würde aber trotzdem dagegen halten, sozusagen, dass ich sage, naja, ist es der Schmerz, der körperliche? Weil es gibt auf der anderen Seite bei älteren Menschen nämlich auch bestimmte Arten von Schmerzen, die nachlassen. Zum Beispiel, zumindest in einigen Fällen, der Schmerz des ständigen Leistungsdrucks. Der Schmerz des ständigen auch Eingebundenseins in einen beruflichen Alltag. Ne? Man hat eben mehr zeitliche Freiheit. Ja? Es ist eben weniger klassischer Leistungsdruck. Der finanzielle Druck, das würde ich sagen, das ist nochmal eine andere Thematik. Der kann bei manchen leichter werden, der kann bei manchen, wenn sie eine schlechte Rente kriegen, auch höher werden.
Altersarmut ist dann quasi ihr Thema.
Richtig, genau. Aber ich glaube, es hat einfach ganz viel wirklich mit dem Thema Loslassen zu tun, weil du gerade das Beispiel auch von Alina gebracht hast, ne? Also Stichwort Wechseljahre. Das ist ja auch eine Phase, wo bei Frauen wie auch bei Männern sehr viele depressionsartige Erscheinungen oder depressive Episoden auftauchen.
Klar, Hormonumstellung.
Exakt, und auch psychologisch, so jetzt ist die Phase, wo man Kinder kriegen kann, dann auch mal vorbei. Das heißt, auch das ist ein Übergang von der Lebensphase. Und sozusagen da eben auch wieder einen Aspekt loszulassen, führt dann eben durch eine Krise. Die Krise der Wendepunkt sozusagen. Es ist ein Wendepunkt im Leben, an der Stelle eine Übergangsphase. Bei Männern nennt man es halt Midlife-Crisis. Ne? Frauen haben normal keine Midlife-Crisis, aber die haben halt Wechseljahre. Also so wird das das ist natürlich ein Quatsch, ne? Aber so wird das allgemein besprochen. Bei Männern wird nie über Wechseljahre gesprochen. Und bei Frauen wird nicht über Midlife-Crisis gesprochen. Ne? Aber beide haben natürlich beides sozusagen, wenn du so willst. Ne? Es ist in der Mitte des Lebens einfach ein Umbruch. Und ich glaube, dass das, was bei Wolfgang Grupp vielleicht auch so öffentlich sichtbar jetzt wurde, ist gar nicht, dass ihm jetzt vielleicht groß körperlich, wirtschaftlich oder auch vom Zuspruch der Menschen im Sinne von Anerkennung, da fehlt ihm gar nichts, jedenfalls nichts Sichtbares. Es ist einfach, glaube ich, die Frage, wo oder was definiert eigentlich meinen Wert? Also wie kann ich wertvoll sein, ne? Also wichtig sein? Er hat das in irgendeinem Interview auch mal so ähnlich formuliert in seinen Worten, also irgendwie so nach dem Motto, ne, also auf gut Deutsch gesagt, wie bin ich überhaupt noch nützlich? Wofür braucht's mich noch? Genau so hat er das formuliert. Es ist das Schönste, wenn man das Gefühl hat, dass man noch gebraucht wird. Genau so hat er das gesagt, ne? So, und da, glaube ich, schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem, dass wir uns sehr über das definieren, was wir tun. Weil wenn ich sozusagen irgendwann dieses Selbstbild bekomme, dass ich nur dann einen Wert habe, wenn ich etwas tue oder das, was ich tue, das auf einem bestimmten Qualitätslevel oder einer bestimmten Intensität tue und das dann im Alter durch den Körper, durch fehlende Energie oder einfach durch die Veränderung der Arbeitszeit nicht mehr so tun kann oder vielleicht nicht mehr so tun darf, ja, weil ich in Rente geschickt werde oder weil der Körper einfach dann doch mal sagt so, hey du, pass mal auf, du bist nicht mehr 22, ja. So, dann entsteht diese Identitätskrise, dass ich sage, okay, ich bin gar nicht mehr so wertvoll, weil ich gar nicht mehr so viel tun kann. Und dieser Wert, glaube ich, den neu zu entdecken, jenseits des Tuns, das wäre aus meiner Sicht eine wichtige Aufgabe, und zwar egal in welchem Alter. Weil wenn wir uns mit unserem Tun identifizieren, ne, dann degradieren wir uns selber im Endeffekt in eine Handlungsmaschine sozusagen und unterschätzen eigentlich den Aspekt, den Götz Werner damals immer auch beim bedingungslosen Grundeinkommen vorhin gehalten hat, als Hauptargument, dass er sagt, ein Mensch hat verdient, ein gewisses Grundeinkommen zu bekommen, einfach durch das, dass er existiert. Nicht durch das, was er tut, sondern einfach, weil er lebt. Ja? Genauso wie ein Mensch nicht für Sauerstoff oder Wasser bezahlen sollte, sondern einfach erlebt und damit hat er ein Geburtsrecht grundsätzlich jetzt mal, ne? wie Menschenrecht sozusagen. Ne? So hat er das damals gesehen. Und da, glaube ich, haben wir selber einfach für uns ein verschobenes Weltbild. Und deswegen ist wirklich immer die Frage, wer bin ich eigentlich ohne? Also das ist so eine Frage, die ich seitdem mir oft durch den Kopf gehen lasse, jetzt weniger für mich selber, sondern ich glaube, das ist echt eine Schlüsselfrage für viele Menschen. Ich habe mit Alexander Müller vor einiger Zeit auch mal ein Interview geführt, ne, der Geschäftsführer von Greater. Und der hat das ja auch schön beschrieben, wie vor einigen Jahren Greater praktisch kurz vor der Insolvenz stand. Und ich meine, als das Persönlichkeitsentwicklungsunternehmen in Europa, sage ich jetzt mal, und er selber auch Jahre und Jahrzehnte in der Persönlichkeitsentwicklung aktiv und dann saß er bei seinem Coach, ich glaube es war sogar damals Dieter Lange, hat er, glaube ich, die Geschichte erzählt, und dann fragte ihn, glaube ich, der Dieter auch, wer bist du denn ohne Greater? Ja, wer bist du ohne dein Unternehmen? Und seine Antwort, die im Kopf kam, war nichts. Nichts. Ne?
Und dann, oder ich weiß es nicht, kann auch kommen.
Also ne? Seine Antwort war, seine Antwort war tatsächlich nichts, ich bin nichts, ja. Und dann hat er auch gesagt.
So ähnlich kann ich mir das vorstellen, bei dem Wolfgang auch, ne?
Ja, genau. Und dann hat er auch gesagt, na krass, beschäftigst dich 30 Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung, bist der Chef, Geschäftsführer vom größten Persönlichkeitsentwicklungsunternehmen in Europa. Und auf die Frage, wer bist du ohne dein Unternehmen, kommt dir nichts in den Kopf, ne? Du bist auch weit gekommen, ne? Hat er sehr selbstkritisch auch angemerkt. Mittlerweile, glaube ich, ist er auf einem ganz anderen Punkt, hat sich da gut weiterentwickelt. Aber ich will damit sagen, das ist für jeden relevant. Sogar für jemand wie Alexander Müller, der sich wirklich Tag ein, Tag aus nur mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ne?
Dann lass uns doch jetzt mal reingehen in die absolut spannende Quintessenz eigentlich oder das Fazit von dem, was wir bisher besprochen haben und vor allem einfach mal in eine spielerische Lösungsfindung vielleicht auch. Was ist denn vielleicht auch ein Tool oder vielleicht auch entweder ist es ein Mindset-Switch, vielleicht sind es aber auch wirklich Handlungen, die man etablieren darf in seinem Leben, um eben regelmäßig sich von seinem Tun oder von der Identifikation mit dem, was man tut, auch lösen zu können. Um eben nicht irgendwann mal sozusagen so einen harten Cut zu haben, Stichwort Rente, so klack, na, tatsächlich, warte mal, war das jetzt nicht? Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Tatsächlich lustig ist es gar nicht, aber das ist krass, dass mir das jetzt einfällt. Und zwar, wann ist die höchste Selbstmordrate ist, glaube ich, an dem Tag der Rente oder ein Montag.
Ja, Montag, also habe ich schon mal gehört auch, ja.
Montag in Form von Scheiße, ich habe keinen Bock mehr, weil jetzt geht mein Leben wieder in der Arbeitswelt los.
Habe ich auch gelesen, ja.
Und Tag der Rente habe ich auch schon mal gelesen, tatsächlich.
Der trifft ja auf grob fast zu, ne? Also es war zwar vielleicht nicht genau der erste Tag der Rente, aber im Grunde genommen auch der Start des in Anführungszeichen Rentnerdaseins, ja.
Das wollte ich vorher auch sagen. Das ist schon krass, wie nah das quasi drauf sitzt. Ne? Weil wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5 Jahre ne, danach, dann so, boah, jetzt ich habe einfach keinen Bock mehr. Aber so direkt, so ganz kurz danach, ne, nicht mal ein Jahr, oder was hast du gesagt?
Ne? Genau, also 1.1.24 ist offiziell die Firma juristisch übergeben worden. Ne? Also 1,5 Jahre danach ist das jetzt passiert sozusagen.
Ja, also was in Anführungszeichen, dass man das quasi vorher schon trainieren kann, bevor es mal zu sowas kommt, wie wenn man jetzt eben dieses klassische Bild von ich arbeite was und danach arbeite ich nicht mehr das und bin dann auch nicht mehr das und plötzlich muss ich mir eine neue Identifikation suchen oder vielleicht am besten gar keine mehr. Wie kann man das denn vorher schon zu so einem soften Übergang machen oder dass es schon ganz normal zu seinem neuen Lifestyle wird, dass ich mich eben nicht immer mit irgendwelchen Dingen identifiziere, das bin ich nicht? Fängt es vielleicht schon damit an, dass wir unseren Sprachgebrauch auch ändern? Ich bin Unternehmer, ich bin Musiker, ich bin so und so.
Richtig, dass man sich das zumindest mal bewusst macht, wie man da redet, genau. Und dass ich das eben nicht nur bin. Dass ich diese Rolle habe.
Ich habe mir das angewöhnt. Ja, also zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, wie ich heiße, auch gerade schriftlich, schreibe ich in der Regel nicht, ich bin Adrian, sondern ich schreibe immer, mein Name ist Adrian. Oder ich mache Musik.
Ich bin Musiker, sondern ich mache Musik.
Genau. Also ich habe das bei mir schon etabliert, muss ich sagen. Das ist mir jetzt gerade erst eingefallen, aber das mache ich seit Jahren schon. Dass ich bin Adrian, zeige ich eigentlich selten. Dann ist es mir wieder entfallen, aber ansonsten ist so, hey, mein Name ist Adrian.
Ja, also das ist definitiv gut, finde ich. Ich meine auch generell, man kann jetzt mal vom Abstrakten dann auch ins Konkrete gehen. Sehr abstrakt wäre natürlich auch erstmal tatsächlich das Thema Meditation. Jede spirituelle Praxis, egal in welcher Kultur, führt im Kern zur Auflösung der Identifikation. Es geht immer ums Gleiche. Es geht immer um das, dass du sozusagen einen Abstand schaffst zwischen dir und deinem Ego, deinen Gedanken, die ein Teil deines Egos sind, deinen Gefühlen, deinen Ängsten, deinen Sehnsüchten, deinen Wünschen, deinem Leid, deinem Schmerz, deiner Freude und Euphorie, deinem Körper. So, diesen Abstand. Das heißt nicht, ihn aufzugeben. Das heißt nicht, es wegzukriegen. Das ist das, was immer ein bisschen missverstanden wird. Ne? Es geht darum, einen Abstand zu gewinnen. So im Indischen, wenn es um das Thema Karma geht zum Beispiel. Es geht nicht darum, das Karma aufzulösen in dem Sinne, zu verbrennen, sondern es geht darum, das Karma auf Abstand zu dir zu halten. Das ist genau der gleiche Aspekt. Und wenn ich sozusagen diesen gewissen Abstand dazu gewinne, dann befreie ich mich sozusagen davon. Dann bin ich nicht ohne das, aber ich bin davon befreit. Das ist wie in der Partnerschaft sozusagen. Wenn ich einen gewissen Abstand zu meinem Partner oder Partnerin habe, wir also nicht nur aufeinander sitzen, dann kann ich trotzdem in der Partnerschaft sein. Das heißt, wir sind deswegen nicht getrennt. Ich verliere die Partnerschaft und den Partner nicht. Aber ich bin sozusagen nicht nur dieser Partner. Es gibt ein Leben auch außerhalb des Ganzen. Und dieser Abstand ist, glaube ich, wichtig. Also deswegen kann ich nur sagen, jegliche spirituelle Praxis, die gut angeleitet und seriös praktiziert wird, führt eigentlich genau zu dem, dass ich immer wieder auch beim Wesentlichen in der Essenz ankomme und somit einen gewissen Abstand bekomme zu diesen ganzen Prozessen.
Können wir gerne nochmal einstreuen, weil wir es schon lange nicht mehr tatsächlich erwähnt haben, oder? Wenn du möchtest, also...
Ja, du meinst,
unsere Praxis ist?
Genau, unsere Praxis ist transzendentale Meditation, die wir seit mittlerweile, glaube ich, auch bei dir schon Jahren jetzt, oder?
Ja.
Praktizieren, genau. tagtäglich.
Und wir haben unsere wundervolle Meditationslehrerin erst vor kurzem beide gleichzeitig getroffen bei dir auf dem Event. Das war auch sehr, sehr ein schöner Moment.
Wie ich finde. Richtig, genau. Liebe Grüße an Uta Altmüller an der Stelle.
Genau,
ganz großartig. Also das ist eine ganz wesentliche Sache. Ne? Und ansonsten würde ich sagen, also ich kann nur sagen, was ich mache. Und ich glaube, das ist für mich tatsächlich ein sehr guter, so eine Art prophylaktische Medizin, dass mir, glaube ich, sowas, ja, man sollte nicht unken, aber ich würde sagen, dass mir sowas nicht passieren kann. Weil ich mir die Frage stelle, was braucht es in der Welt und was habe ich zu geben? Und das ist vollkommen unabhängig von meinem Tun. Also der beste Beweis dafür war für mich die Corona-Pandemie. In der Corona-Pandemie hat es mich, sage ich mal, von heute auf morgen wirklich knallhart getroffen, weil sämtliche Aufträge von Firmenkunden gekündigt wurden. Innerhalb von 4-5 Tagen hat es gedauert. Dann hatte ich 60-70 Stornos von schon gebuchten Veranstaltungen plus unsere Seminare und. Das heißt, das war etwas, was ich mir früher schon immer als Worst-Case-Szenario ausgemalt habe. Was ist eigentlich, wenn das irgendwann mal nicht mehr geht? Ich habe jetzt wirklich nicht an ein Virus gedacht, dass das so passiert. Ich hätte an andere Szenarien gedacht, aber gut, es war so. Und dann habe ich mir damals schon gedacht, bin ich mal gespannt, wie ich da jetzt dann reagiere, wenn ich sozusagen aus meinem tagtäglichen Tun und aus meiner vielleicht auch teilweise Identität, ja, Vortragsredner, Erfolgscoach, Life-Coach, was auch immer rausgerissen wird und nicht mehr wirken kann auf der Ebene. Und es war total interessant. Es war überhaupt gar kein Problem. Also ich habe in der Phase gelernt, ich kann komplett ohne das. Natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, wähle ich gerne diese Form. Habe ich ja auch wieder jetzt gemacht. Ne? Aber für mich war die Frage, die Frage hat sich nicht verändert. Die Frage ist ja immer, wie kann ich etwas der Welt oder den Menschen geben? Und was wird gebraucht? Und ehrlich gesagt war für mich in dieser Corona-Zeit sehr klar, was gebraucht wird. Ermutigung, Orientierung, Gesundheit, was weiß ich was. Ne? So, habe ich was zu geben? Ja. Ich muss nur die Form wechseln. Ich wechsle das Fahrzeug, aber ich höre nicht auf zu reisen. Und das würde ich bei so jemand wie Wolfgang Krupp oder solchen Leuten auch sehen. Gibt es denn etwas, was er zu geben hat? Ja, definitiv. Der Mann hat ein hohes Alter. Er ist, finde ich, vorbildhaft für das, wie man in so einem Alter auch aussehen kann, wie man wirken kann. Der Intellekt, die Aktivität und so weiter. Er könnte für Menschen seines Alters oder Leute, die in der Übergangsphase sind, auch in dieses Alter, könnte ein Vorbild sein. Er könnte für junge Menschen ein Vorbild sein. Ja, er müsste die Art und Weise seines Wirkens ändern. Er ist halt nicht mehr der durch die Firma läuft und den Leuten sagt, in welcher Farbe sie jetzt irgendwelche Textilien färben sollen oder sonst was. Ne? Er trifft nicht mehr diese operativen Entscheidungen. Aber es gibt einen hohen Bedarf in der Welt. Und ich glaube sogar jetzt durch den, wenn er hoffentlich wieder gesund wird, durch diesen Suizidversuch, glaube ich, könnte sich ein neuer Lebenssinn ergeben. Jetzt könnte er nämlich für Menschen, die Depressionen haben, zum Beispiel einen wertvollen Beitrag leisten. Und so kann das jeder Mensch, weil es gibt genügend Menschen in der Welt, die was brauchen. Es gibt einen hohen Bedarf. Und da kann ich mich einfach selber fragen, okay, was ist ein Problem, das mich in der Welt auch berührt und habe ich da was zu geben?
Alleine sein unternehmerisches Wissen. Ich weiß nicht genau, ob er das schon in dem Maße geteilt hat, wie es vielleicht auch wertvoll wäre für die Welt. Ne? Also ich glaube,
absolut.
Also man kann nur von ganzem Herzen dankbar sein, dass es nicht geklappt hat, ne, was er vorgemacht hat, ehrlich gesagt. Ne, weil ich glaube, der hat noch ganz schön viel zu geben und vielleicht erkennt das ja jetzt, dass es eben nicht nur, und das fand ich jetzt einen sehr, sehr wichtigen Impuls, dass man das, was man zu geben hat, nicht nur immer eine Möglichkeit der Darstellung hat, auf der Leinwand des Lebens sozusagen, ne, sondern ganz viele Möglichkeiten, man Menschen weiterhelfen kann.
Richtig, richtig. Ja, das ist, weißt du, das ist wie wenn der Es gibt Menschen, die erblinden ja im Laufe des Lebens durch eine Krankheit, durch einen Unfall, durch einen Schicksalsschlag. So. Und angenommen, du wärst jetzt ein sehr belesener Mensch und ich weiß, du bist das ja zum Beispiel, so, aber ich auch, wir lesen gerne. Ne? So, okay, wenn ich gerne lese, dafür brauche ich in der Regel meine Augen. So, wenn ich jetzt erblinden würde und ich lese gerne, weil ich gerne lerne, dann ist das für mich nicht das Ende des Lernens. Und wenn Lernen meine Lebensessenz ist und ich jetzt erblinde, ist das nicht das Ende meines Lebens, aber es ist das Ende des Lesens. Also würde ich andere Methoden finden und wählen, wie ich trotzdem diese Essenz aufsaugen kann.
Also quasi die Verlagerung der Sinneseindrücke.
Richtig, ne? Ja, richtig, genau. Und so, glaube ich, ist es einfach in diesen Übergangsphasen des Lebens, dass sich praktisch einfach die Art und Weise der Reise verändert praktisch. Ne? Wenn ich von hier nach, was weiß ich, irgendwo Las Vegas jetzt fliegen würde, was ich niemals machen würde, aber nur als Beispiel für was, was weit weg ist. So, dann müsste ich jetzt hier zu Fuß zu meinem Auto gehen. Mit dem Auto dann irgendwo zum Flughafen fahren, dann dahin fliegen, dann mit dem Flugzeug oder dann dort vielleicht mit der U-Bahn irgendwo hinfahren, dann mit dem Taxi. Weißt du, guck, also ich habe 4, 5 verschiedene Transportmittel. Alles ist Teil der Reise. Mhm. Ich kann nicht mit dem Auto nach Las Vegas fahren allein. Mhm. Spätestens ein Schiff brauche ich irgendwann. Mhm. Na, und das ist, glaube ich, so diese Frage. Also wie gesagt, für mich sind es die zwei Fragen, die mich durch mein Leben navigieren. Was ist das, was in der Welt gebraucht wird und was habe ich zu geben? Und ja, da hat man vielleicht nicht immer gleich eine Antwort drauf. Ja, dann begib dich auf die Suche. Auch das kann eine Zwischenphase sein. Ne?
Mhm. Mhm. Ja, mega. Und das, was ich zu geben habe, was hat das vielleicht alles für Möglichkeiten des Ausdrucks? Was hat es für Ausdrucksformen, die es annehmen kann? Mhm. Weil, ein gutes Beispiel, ein Freund von mir, der wollte sein Leben lang eigentlich Rockstar werden und hat eigentlich sein Leben mit Musik, ich gebe Musik sozusagen, ich schreibe Musik und gebe es dann in die Welt weiter. Das war sein Bild von, ich möchte jetzt quasi in dieser Inkarnation das und das sein. Dieses Bild habe ich von mir. Und irgendwann hat er dann angefangen, sich da so in Recording einzuarbeiten und hat dann gemerkt, dass Freunde ihn gefragt haben, hey, wie machst du das eigentlich? Das klingt ja alles gut, wie du das machst zu Hause und so. Und plötzlich wurde er zu so einem Home-Recording-Spezialisten. Und mittlerweile ist er einer der weltweiten Typen, die ein Multimillionen-Unternehmen aufgebaut haben, in seinem Fall Multimillionen-Dollar-Unternehmen. Und er ist nicht der Rockstar, aber er macht 1000 andere Menschen zu Rockstars da draußen. Und das ist einfach ein geiles Beispiel. Ah, okay, ist meine Leidenschaft, Musik zu erstellen, Musik mit der Welt zu teilen, das muss nicht zwangsläufig immer dieses vorgefertigte Bild sein, was ich im Kopf habe, sondern es gibt ja auch noch ganz andere Ausdrucksformen, die sich das Leben überlegt, so, ne? Und dafür halt offen zu sein.
Ja, total. Ja, gutes Beispiel, ne? Ich meine, bei uns war es vielleicht früher der Sport. Ich weiß nicht, ob du Basketball oder Tischtennisprofi werden wolltest, wahrscheinlich als Kind schon irgendwie. Ich wollte Tennisprofi werden und natürlich, warum? Ja, auch deswegen, weil es geil ist, Leute zu faszinieren mit diesem Sport und zu inspirieren. Das war schon wichtig, ne? Dass Leute da auch zuschauen und begeistert sind von dem Ganzen. So, okay, das ging bis zu einem gewissen Grad, aber heute muss ich feststellen, kann ich offensichtlich viel mehr Leute begeistern über das, was ich heute mache und du auf das, was durch das, was du machst, sozusagen. Also wir wirken etwas Ähnliches, nur durch eine andere Art und Weise. Und Wolfgang Krupp hat ein großes Unternehmen mit vielen Menschen aufgebaut. Und vielleicht könnte er in Zukunft viele Menschen aufbauen, auch ganz ohne Unternehmen. Oder vielleicht mit dem Hintergrund seines Unternehmens als Referenzobjekt sozusagen. Ne?
Ja, ja. Mhm.
Und das ist, glaube ich, aber wenn ich so identifiziert bin, ne, wenn ich so anhafte an was, dann sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Dann bin ich da so dick drin, dass ich solche Optionen, die eigentlich auf der Hand liegen, wenn man nicht drin ist, dass man die nicht sieht. Und deswegen ist Abstand, Ruhe, Rückzug erstmal so wichtig. Ne?
Ja. Voll. Und weißt du, was mir vorher noch aufgefallen ist, dass es in mir da total gezuckt hat, als du ein Zitat von ihm gebracht hast, nämlich, dass er gemeint hat, naja, eines der wichtigsten Dinge ist ja, das Gefühl, gebraucht zu werden. Ne?
Ja, ja.
Und soll ich dir was ganz ehrlich sagen? Bei mir kommt manchmal genau das Gegenteil. Für mich ist manchmal das Schönste, einfach nicht gebraucht zu werden. Ja. Einfach so, ich kann einfach nur sein und es braucht mich gerade niemand. Schon interessant, oder? Was denn auch für komplette Gegensätze dann auch mal so sein dürfen, ne?
Ja, ja, im Endeffekt ist das die Beschreibung einer Elternrolle. Ne? Am Anfang braucht es die Eltern maximal, damit sie es irgendwann nicht mehr braucht. Mhm. Und Stichwort Leadership, ne? Führungskraft. Ne? Ich weiß nicht, ob Wolfgang Krupp sich so verstanden hat, aber eine gute Führungskraft bedeutet, das Unternehmen frei zu machen von der Führungskraft in weiten Teilen sozusagen, dass der Laden ohne das läuft, dass der Führungskraft da immer operativ irgendwie mitschnabeln muss sozusagen.
Mhm.
Ne? Also Hilfe zur Selbstständigkeit sozusagen. Aber das heißt nicht, dass man nicht gebraucht wird. Trotzdem braucht es dich ja. Ne? Also brauchen im Sinne von nicht, dass dich jetzt jemand braucht, weil er ohne dich nicht leben kann, sondern weil du einfach wertvoll und wichtig bist durch das, dass du bist und dass du da bist. Ne? Genau. Also trotzdem ist jemand einfach wertvoll sozusagen. Ne?
Ich glaube, es ist ein himmelweiter Unterschied von der Formulierung, ob ich sage, es ist einfach mega wichtig, gebraucht zu werden, oder es ist einfach ein geiles Gefühl, was geben zu können. Es ist ein kompletten Unterschied in der Energie, allein wenn man es ausspricht, finde ich.
Ja, genau. Oder von gebraucht zu gewollt. Ne? Jemand wie Wolfgang Krupp wird immer gewollt sein, sozusagen, ja, oder geschätzt oder gemocht oder bewundert ist zu groß, ne? Aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. So, und das ist natürlich Zeit seines Lebens, glaube ich, gegeben, solange man sich immer entsprechend auch Menschen verhält. Und es kann sogar immer weiter wachsen, weil jetzt auf einer ganz anderen Ebene nochmal ganz was anderes geben könnte, was er bisher noch gar nicht geben konnte. So, voll. Gerade übrigens auch durch so einen Vorfall. Ne? Und das, ich glaube auch. Deswegen, ich glaube, es ist egal, wie deine Biografie ausschaut oder wo du gerade im Leben stehst, du hast immer die Möglichkeit, einen echten hohen Wert in diese Welt zu bringen, sozusagen. Nur du darfst dich vielleicht befreien von der Form, wie du es bisher gemacht hast.
Aber bei wer weiß, vielleicht hat er jetzt die Möglichkeit, sogar noch was Größeres zu schaffen als Trigema, weil er vielleicht jetzt ein Tabuthema aufdeckt und jetzt mal über den Real Shit spricht sozusagen, was denn eigentlich für eine Leere in ihm herrscht und warum er eigentlich keinen Lebensmut, keinen Lebenswillen mehr hatte. Und was das in ihm bewirkt, sozusagen. Ich glaube, jetzt kann er seine Plattform, die er sich aufgebaut hat, und ne, dass man ihm zuhört, wenn er was sagt, für ganz andere Sachen nutzen vielleicht auch. Vielleicht ist das mit dem Unternehmerding völlig irrelevant, was er weitergeben darf. Vielleicht machen das seine Kinder und er steht jetzt für was viel Größeres wie Unternehmertum am Ende.
Ja, richtig.
Nämlich für Lebenssinn.
Genau. Gibt ja diesen schönen Satz, ne? Es geht nicht darum, Menschen zu benutzen, um ein Unternehmen aufzubauen. Es geht darum, ein Unternehmen zu benutzen, um Menschen aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, das hat er in weiten Teilen ja auch schon mitgemacht, sozusagen. Ne? Also nicht nur er allein, sondern auch das ganze Konstrukt und seine Kinder, glaube ich, machen das großartig. Ich glaube, sie sind auch sehr, sehr tolle Menschen, wirken in Interviews sehr, sehr gerade raus, sehr ehrlich, sehr gute Werte und so. Ne? Und
auch, wo sie das wohl herhaben.
Genau, ne? Das haben sie sich ja nicht runtergeladen beim App Store, sondern das wurde vorgelebt und diese Werte wurden vermittelt. Und jetzt gibt er das weiter sozusagen in einer höheren Instanz. Und das ist wie beim Profisportler. Ne? Da hast du ja auch oft, es gibt Leute, Wenn ich das nicht gefunden hätte, was ich heute mache, könnte es sein, dass ich ja der verpassten Chance eines echt erfolgreichen Tennisprofis nachtraure. Und ich kenne Leute, die mehr oder weniger erfolgreich waren in ihrer Sportkarriere, vielleicht sogar eben auch davon mal gelebt haben und dann diesen Absprung in ein neues Leben nicht schaffen oder sehr schwer schaffen, weil sie immer noch dem nachhängen, weil sie diese Art und Weise der Form der Wertschöpfung sozusagen, wie sie Menschen begeistert und fasziniert haben und was ihnen auch selber viel gegeben hat, weil sie da noch nichts anderes gefunden haben. Und das ist, glaube ich, eben unabhängig vom Alter, Stichwort Altersdepression, ne? Und das ist eine große Aufgabe. Und die braucht vielleicht auch manchmal ein bisschen Hilfe und Unterstützung von außen.
Ja, voll. Ja. Am Ende ist es wieder Meditation, war klar.
Meditation, genau, und eben auch vielleicht die Bereitschaft, sich diese Schwäche einzugestehen und sich unterstützen zu lassen, weil Wolfgang Krupp hätte vielleicht, wenn er das gekonnt oder gewollt hätte, Unterstützung brauchen können an der Stelle. Er ist halt ein harter Knochen und das ist vielleicht auch in seiner Generation und Denke nicht angelegt gewesen, sich jetzt irgendwie coachen zu lassen oder sich Hilfe zu holen, genau. Weil irgendwie geht's ja auch. Ne?
Das mache ich schon mit mir selbst aus. Ne?
Ja, ja, andere Generation. Ne? Und deswegen. Genau. Glaube ich, ist es ein mahnendes Beispiel für jeden. Lasst euch helfen, lasst euch unterstützen, wenn ihr das Gefühl habt, ein Thema zu haben. Ne? Es ist menschlich, kann jeden treffen.
Voll. Und auch mal die Überprüfungsfrage, wie sehr bin ich denn eigentlich angehaftet an Dingen in meinem Leben? Wie stelle ich mich selbst auch vor? Auch ein guter Indikator, was ich denn selbst von mir denke.
Wer bin ich, ja.
Genau.
Vielen Dank.
Sehr philosophisch, sehr toll. Danke.
Schönes Thema.
Voll.
Und an der Stelle nochmal alles Gute an Wolfgang Krupp und die Familie.
Absolut.
Also,
bis bald.
Bis bald, mach's gut.
Du auch, ciao. Da sind wir wieder zurück aus dem Gespräch
mit Steffen. Wir hoffen, dass du dir sehr viel aus diesem Gespräch auch für dich mitnehmen konntest. Vielleicht auch wichtige, ja, Schlüsselfragen für dein Leben. Mit was identifiziere ich mich vielleicht? Was bin ich denn eigentlich ohne mein Tun? Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir uns immer mal wieder einchecken mit diesen essentiellen Fragen, um einfach nicht zu sehr in die Abhängigkeit zu gehen und immer wieder unseren Selbstwert auch schön darüber definieren können, dass wir einfach nur hier sind. Letztens mal ganz kurz als Schlusswort, als Schlussimpuls hat mir ein wundervoller Freund Lars Ahmed etwas Schönes zukommen lassen. Und zwar hat er gesagt, alleine dass du jetzt, der das hier gerade hört, als Mensch geboren wurde, ist unwahrscheinlicher, als dass du 6-mal hintereinander im Lotto gewinnst. Also von dem her haben wir den größten Gewinn überhaupt schon mal gezogen, dass wir als Mensch hier sein dürfen. Und das ist schon genug. Wir müssen nicht mehr dafür tun, um dass das noch wertvoll wird, sondern es ist jetzt schon unglaublich und von der Wahrscheinlichkeit so unwahrscheinlich, dass wir das erleben dürfen, was wir hier auf Erden erleben. Und in diesem Sinne bist du quasi ein absoluter, absoluter Gewinn für diese Welt. Sonst hättest du nicht die Möglichkeit auf diese Erfahrung. In diesem Sinne, du bist genug, weil du hier bist. Let it flow and let it grow. Dein Adrian, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only